SRF 1.
Und jetzt das Regionaljournal Graubünden mit diesen Themen. Ärger über die Sparmassnahmen der Stadt Chur. Sprachorganisationen wollen die zweisprachigen Schulen behalten. Das Chaos in Rovereto geht weiter. Jetzt sind alle Mitglieder vom Gemeindevorstand weg und der Kommissär vom Kanton regiert das Dorf allein. Und später in der Sendung, 5 Jahre nach der Spaltung, haben sich die SVP und BDP zu Graubünden etabliert. Die Wunden von dortmal sind aber noch nicht ganz verheilt. Das Wetter, es kann Kugel Gewitter und etwas höher oben schneien. Im Studio ist der Luca Laube. Zum Zurückkommen in die schwarzen Zahlen muss die Stadt Chur sparen wie verrückt. Gestern haben sie ihre happigen Sparvorschläge vorgestellt. Wir haben berichtet. Unter anderem soll der zweisprachige Kindergarten und die zweisprachige Schule abgeschafft werden. Die Sprachorganisationen sind entrüstet und sie wollen sich wehren. Sarah Hauschild.
Deutsch-Italienisch und Deutsch-Romanisch gleichzeitig lernen, zuerst im Kindergarten, dann in der Schule. In Chur nutzen heute 300 Kinder das Angebot. Jetzt aber soll Schluss sein damit. Die Stadt will die 17 Klassen streichen, die Kinder auf die normalen deutschsprachigen Klassen verteilen. Der Geschäftsführer der Sprachenorganisation Progridioni Italiano, der Giuseppe Falbo, sagt «così no», «so nicht». Und er appelliert unter anderem an die Dreisprachigkeit.
Man sollte auch verstehen, dass die Stadt Chur nicht nur eine Gemeinde ist, es ist auch die Hauptstadt eines dreisprachigen Kantons. Und ich glaube, es gehört zum Servicepublik, eine solche Bildung anzubieten. Es gibt x Rätoromane, x Italienischsprachigen, die hier in Chur leben.
Die Leute aus der Valli und dem romanischen Gebiet arbeiten hier. Sie zahlen hier auch Steuern, die Stadt profitiere also. Und da muss etwas zurückkommen. Weiter heisst es, die zweisprachige Schule sei eine Erfolgsgeschichte. Und das können wir doch nicht einfach abschaffen. Die zuständige Stadträtin Doris Gavietzel versteht die Kritik und meint, ja, da müssen wir bei einem super Angebot sparen.
Das ist ein Modell, das gut funktioniert, sehr gut funktioniert. Und es ist ein sehr wichtiger und wertvoller Beitrag an die Dreisprachigkeit von unserem Kanton. Und es ist, für den Stadtrat ist das auch überhaupt kein leichter Entscheid gewesen. Und wir haben auch keine Freude daran, dass wir jetzt das müssen als Sparmassnahme anbieten.
Alle Departemente müssen die einschneidende Massnahme hinnehmen. In ihrem Departement sind die Möglichkeiten zum Sparen aber beschränkt, sagt die Stadträtin. Darum müssen wir den Hebel jetzt einfach bei den Schulen ansetzen. Rund 1,6 Millionen Franken will man so einsparen. Der Sekretär der romanischen Sprachenorganisation, Urs Gadruvi, versteht zwar, dass die Stadt sparen muss, aber er findet, da werden die Abstriche am falschen Ort gemacht.
Ja, ich habe das Gefühl, da ist einfach eine Kostenaufsummierung, was jetzt die Schule einfach kostet. Wenn man sie schließt, hat man die Kosten nicht und verteilt die Kinder anders auf andere Schulen. Vielleicht wäre mehr die Frage, wie kann man das anders auch organisieren, dass man so Schulen könnte behalten und Kinderaufteilungen machen, dass es eben doch funktioniert und nicht mehr kostet.
Die Klassen neu organisieren, zusammenlegen. Die Doris Gavietzel winkt ab.
Also wenn ich die Schülerinnen und Schülerzahl mir vor Augen führe, dann muss ich sagen, dass ich hier keinen Spielraum sehe. Wir haben eigentlich volle Klassen. Natürlich ist ein Jahrgang hat vielleicht nur 17, 18 Kinder, aber dafür haben wir im nächsten Jahrgang dann wieder über 20 Kinder. Da sehe ich also keinen Handlungsspielraum.
Weiter heisst es bei den beiden Sprachorganisationen, man fände es schon komisch. Ursprünglich hätte es geheissen, dass das Schulmodell weniger als 1 Million Franken kostet. Man versteht nicht, warum die Kosten jetzt plötzlich viel höher sind. Dazu heisst es bei der Stadt, damals, vor 12 Jahren, hätte man eben noch weniger Klassen gehabt. Heute mit mehr Kindern unter einer Oberstufe sind die Kosten halt angestiegen. Die Sprachorganisationen lassen all das nicht gelten. Sie wollen sich wehren. Man kann sich vorstellen, eine Initiative zu starten. Als erstes aber will man versuchen, die Politiker und die Politikerinnen vom Churer Parlament hinter sich zu bringen. Und mit dem Lobbyieren pressiert es. Das Geschäft wird schon Ende Monat beraten.
Die Gemeinde Rovereto kommt nicht zur Ruhe. Schon wieder sind 2 Mitglieder vom Gemeindevorstand zurückgetreten. Das, weil sie Streit mit dem Chef vom Bauamt haben. Das hat der zuständige Regierungskommissär auf Anfrage vom Regionaljournal gesagt. Schon früher sind die anderen drei Leute vom fünfköpfigen Gemeindevorstand abgesprungen. Die Gemeinde ist aber weiterhin handlungsfähig, das weil der Kanton schon früher einen Regierungskommissär eingesetzt hat. Er ist im Moment verantwortlich für die laufenden Geschäfte. Neuwahlen sind auf Ende Monat angesetzt. Es haben sich mehrere Leute gemolden, die die freien Sitze übernehmen wollen. Die konkursierte Hochgebirgsklinik Davos kriegt eine neue Leitung. Der Josef Rohrer wird neuer Stiftungsratspräsident, laut einer Mitteilung ein sehr erfahrener Spitalmanager. Bis jetzt ist er schon Verwaltungsratspräsident vom Inselspital zu Bern. Der Stiftungsrat wird gerade ganz ausgewechselt, der alte Stiftungsrat hört per sofort auf. Die Hochgebirgsklinik mit rund 250 Angestellten hat Konkurs angemeldet, jetzt aber noch zwei Monate Zeit gekriegt, um eine allfällige Rettung aufzugleisen. Die muss bis Ende November auf dem Tisch liegen. Das Engadin hat aber nächstes Jahr kein eigenes Radio mehr. Radio in der Engadina gibt es nicht mehr. Ab Januar heisst es wie im Rest des Kantons Graubünden Radio Grischa. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Am Programm soll sich für Südbünden aber nicht viel ändern. Ein Teil des Programms kommt immer noch aus dem Studio Zamaden. Die Bartgeier im Kanton Graubünden vermehren sich. Dieses Jahr haben die Bartgeier in den Bündner Bergen gerade vier Junge aufgezogen, sagt Vogelwarte Sempach. Zusammen mit den zwei Jungen im Wallis ist das Rekord. Bartgeier sind die grössten Vögel in den Alpen. Sie sind erst vor 6 Jahren in der Schweiz wieder angesiedelt worden. Vor gut 5 Jahren ist die alte Bündner SVP, wie sie jahrzehntelang gegeben hat, mit viel Krach auseinandergebrochen. Aus Parteifreunden sind die Gegner geworden. Die einen haben ihre neue Heimat bei der BDP, die anderen bei der neuen SVP gefunden. Heute haben sich die beiden Parteien etabliert. Aber ganz vergessen ist die Vergangenheit noch nicht. Silvio Liechti.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Madame Widmer-Schlumm.
Das ist der Anfang vom Ende der Bündner SVP gewesen. Statt dem Christoph Blocher hat die Vereinigte Bundesversammlung Develin Widmer-Schlumpf auf den Bundesratsstuhl gewählt. Sie hat die Wahl angenommen und ihre Partei, die SVP, daheim in Graubünden, hat sie dabei unterstützt. Das war zu viel für die Schweizer Mutterpartei und sie hat die abtrünnigen Bündner kurzerhand aus der Partei rausgeschmissen. Im Kanton haben sich zwei Gruppen gebildet. Die meisten Amtsträger sind in die neu gegründete BDP gegangen. Andere, die schon früher eher auf dem zackigeren Kurs der Mutterpartei gewesen sind, haben die neue Bündner SVP gegründet. Ganz vergessen ist der Bruch noch nicht, sagt heute der Heinz Brandt, der Präsident der Bündner SVP.
Ja, ich glaube, der Trainingsprozess als solcher, den muss man als abgeschlossen betrachten. Bei einzelnen Mitgliedern, die vor allem sehr lang mitpolitisiert haben, bei denen schwingen sicher noch gewisse Ressentiments mit. Die kann man nicht einfach von einem Tag auf den anderen ausblenden.
Ähnlich sieht der Präsident der BDP, der John Domenic Parolini. Aber auch er sagt, die Streitereien und Grabenkämpfe von du die sehen vom Tisch.
Natürlich ist viel Geschirr verschlagen worden, dazumals, und es hat Spannungen gegeben, das ist normal. Aber ich glaube, in vielen Bereichen hat sich das geleitet, aber dass ab und zu noch gewisse Unstimmigkeiten und auch Spannungen und natürlich Konkurrenzverhältnisse immer noch führen kommt, das ist normal.
Schon vor der Wahl von Evelyn Widmer-Schlumpf hat es zwischen der Bündner SVP und der eigenen Mutterpartei immer wieder Spannungen und Kritz gegeben, weil die liberalen Kräfte ihre Bündner-Sektion immer den Ton angegeben haben. Heute sind die ihr BDP und die anderen, die den ruppigen Schweizer Kurs unterstützen, ihr SVP. Heute sei das denen, die draufstehen, sagt dazu der SVP-Präsident Heinz Brandt.
Die SVP hat sich in den letzten 5 Jahren klar rechts von der Mitte positioniert. Sie hat in verschiedenen Abstimmungsempfehlungen klar andere Positionen eingenommen, als die BDP. Die Ausschaffungsinitiative möge als Beispiel dienen.
Der rechtsbürgerliche Flügel vor früherer Partei hat also in der neuen SVP eine Heimat gefunden. Darum verwundert es auch nicht, wenn der BDP-Präsident John Domenic Parolini sich und seine Partei links vor heutigen SVP positioniert. Und das sehr gut so.
Wir haben unsere Position und die SVP hat ihre Position und wir schauen für sie.
Führer schauen wollen beide Parteien. Und für beide ist auch klar, einen gemeinsamen Weg gibt es in den nächsten Jahren sicher nicht mehr. Zusammen arbeiten, was möglich ist, ja, aber mehr, das ginge schon inhaltlich nicht, meint der Bündner SVP-Chef.
Aber die Trennung hat auch einen Vorteil in dem Sinn, dass sich die unterschiedlichen politischen Positionen jetzt getrennt haben und verschiedene Wege gehen und dort auch besser ihre politischen Grundhaltungen vertreten können.
Das würde wahrscheinlich auch der John Domenic Parolini unterschreiben. Auch er sieht Positives. Die neue Partei, die BDP, die sei attraktiv geworden für Leute, die früher mit der alten Partei, also eben noch der SVP, gar nichts am Hut hatten.
Es gibt natürlich auch einige, die wir als Parteimitglieder und als unterstützende Personen gewonnen haben, nur dank dieser Spaltung, die sonst niemals mitgemacht hätten.
Neuschingerbünden klärt die BDP die stärkere Kraft, vor allem wenn man ins Kantonsparlament schaut. 27 Grossräte sind bei der BDP, nur gerade 4 bei der SVP. Nächsten Mai sind die Parlaments- und Regierungswahlen und dort will die SVP aufholen. Und sie will auch probieren, der BDP einen von ihren beiden Regierungssitzen abzujagen. Bei dem Kampf ist es gut möglich, dass es zum Duell zwischen den beiden Parteipräsidenten kommt. Der John Domenic Parolini, der ist schon als Regierungskandidat gesetzt. Der Heinz Brandt gilt bei der SVP als Favorit.
Der Silvio Liechti über zwei unterschiedliche Parteien mit einer gemeinsamen Vergangenheit. Das ist SRF 1 mit dem Regionaljournal Graubünden. Es war 20 vor 6 Uhr. Jetzt schauen wir über Kantonsgrenzen raus. Morgen fängt St. Gallen die Olma, die grösste Ostschweizer Messe, an. Einmal für Besucher. Für die Tiere hat sie schon lange angefangen. Die meisten sind gestern angekommen und gewöhnen sich langsam an die neue Umgebung. Für eine Bündner Kuh ist es aber Schlag auf Schlag gegangen. Kumako hat sie schon das erste Kälbli auf die Welt gebracht, vor laufender Fernsehkamera. Damit die hochträchtigen Kühe während dem Transport nicht leiden, gibt es klare Vorschriften. Kathrin Alder berichtet.
Kälbli und andere Jungtiere gehören zu der Olma wie die Bratwurst. Und ein paar von ihnen kommen an der Olma auf die Welt. Das ist nichts Besonderes, sagt der St. Galler Kantonstierarzt Albert Fritsche.
Meines Wissens ist es Tradition an der Olma, dass man auch junge Kälbli sehen und da ist damit verbunden, dass auch jemand eine Geburt an der Olma passiert.
Eigentlich sind die meisten Kühe, die an der Olma im Stall stehen, trächtig, nämlich 80%. Aus Bauernsicht bringt eine gute Milchkuh pro Jahr ein Kälbli auf die Welt. Etwa 9,5 Monate ist sie trächtig. Das macht vor allem die Kühe, die an der Messe versteigert werden, besonders beliebt, sagt Christian Manser, Präsident der Olma Tierschauen.
Für den Käufer interessant ist ein Tier, das vor der Geburt steht oder wo bereits gekälbelt hat und jetzt anfängt Milch zu produzieren. Und darum tun natürlich die Bauern bewusst die Tiere dann so auf den Zeitpunkt der Auktion her besamen.
Das heisst aber auch, dass die Kühe trächtig transportiert werden. Ein paar stehen beim Transport an die Messe sogar kurz vor der Geburt. So wie die Kuh gestern, die durchs Kälbern zu einem unfreiwilligen Fernsehauftritt gekommen ist. Kühe, die hochträchtig sind, sollten eigentlich nicht mehr transportiert werden. Das ist auch Christian Manser bewusst.
Wenn jetzt ein Bauer zum Beispiel sagt, du, meine Kuh ist heute Morgen, sie sollte verladen werden, aber die Geburt geht los, dann sagen wir, behalte die Kuh daheim, lass sie gebären und dann kannst du sie auch noch am Mittwoch bringen oder am Donnerstagmorgen, das spielt überhaupt keine Rolle. Also, Tier geht alle vor, in jedem Fall.
Aber für den Bauer ist es schwierig abzuschätzen, ob eine Kuh kurz vor der Geburt steht, sagt Albert Fritsche.
Ja, weil das sehr individuell ist. Wie bei anderen Tieren und beim Menschen auch. Die Vorbereitungszeit, eine Kuh auffüttern, Bänder fallen ein, sie fängt an, Ohrübung wären, dann ist es schon kurz vor der Geburt. Dann sieht man es, aber das ist sehr individuell verschieden, wie früh als die Vorbereitungsphase anfängt.
Für den Transport von hochträchtigen Tieren gibt es Vorschriften. Sie müssen zum Beispiel im Viehtransporter von den anderen Kühen getrennt werden. So will man vermeiden, dass es zwischen den Tieren zu Rangkämpfen kommt. Und dass die trächtige Kuh einem zusätzlichen Stress ausgesetzt ist. Der Transport selber aber sei für die Kühe kein Problem, sagt Christian Manser. Auch nicht für die Trächtigen.
Gerade bei den Auktionstieren, die zum Teil gealpert worden sind, vorne, die sind auf Hochalpen unterwegs gewesen, vor noch 2-3 Wochen, haben Alpabfahrten mitgemacht, wo sie 3-4 Stunden laufen müssen. Also die haben sich gewöhnt, dass sie laufen, dass sie sich bewegen müssen. Das ist ein gesundes, vitales Tier. Und da ist der Transport, den Atolma, Das ist dann für die auch noch ein kleiner Ausflug.
Und wenn es dann wirklich an der Olma gebären, dann in einer separaten Box. Auch das ist ein Teil der Vorschriften.
Eine künstliche Wolke, ein Monolith im See, eine UFO-ähnliche Arteplage. Die Erinnerungen an die Expo 02 im Berner Seeland sind bei vielen noch präsent. Jetzt will auch die Ostschweiz eine Expo organisieren. Die Kantone Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und St. Gallen haben heute Morgen die Eckpunkte für eine Bewerbung vorgestellt. Die Ostschweiz ging aber einen anderen Weg als damals die Expo 02.
Das muss etwas Eigenes werden, das wird etwas Eigenes werden. Und man muss sich ab einem bestimmten Moment dann auch von der Expo 02 absetzen, das ist ganz klar.
Das sagt Martin Heller, der künstlerische Leiter von Expo 02. Er ist jetzt verantwortlich zum Ideensuchen für eine Expo in der Ostschweiz 2027. Der Philipp Gemperle hat heute Morgen mit dem Thurgauer Regierungsrat Jakob Stark geredet. Jakob Stark ist der Chef dieser Ostschweizer Expo-Vorbereitung.
Jakob Stark, die drei Kantone haben jetzt schon ein bisschen Geld investiert. Das ist jetzt die nächste Tranche, die investiert wird für den Ideenwettbewerb. Zusage vom Bund, respektive vom Bundesrat fehlt, aber immer noch haben Sie keine Angst, dass da ein Nein kommt.
Ja, ich habe nicht Angst. Ich denke, wir arbeiten mit offenen Karten, wir machen unsere Etappen und jetzt wäre es Zeit, dass der Bundesrat sich einmal äußert. Ich glaube, ich begriff den Bundesrat, dass er bis jetzt nicht viel gesagt hat, aber jetzt, wenn dann das Dossier vom Tisch ist und die weiteren Schritte bekannt sind, glaube ich, ist es wichtig, dass der Bundesrat mal sagt, ob er eine Landesausstellung will. Und schön wäre natürlich, wenn er uns einladen würde, unsere Arbeiten fortzusetzen.
Ich nehme an, Sie haben schon ein bisschen Kontakt auch gehabt, aber können Sie es abschätzen? Ist das auf gutem Weg?
Ich bin zuversichtlich, aber glaube, da muss man jetzt schon den Bundesrat diskutieren lassen. Ich meine, es geht doch auch um Finanzfragen. Es geht aber auch um Fragen von der Identität, von der Begegnung in dem Land, in dieser Willensnation Schweiz. Und da, glaube ich, müsste der Bundesrat die staatspolitische Haltung eigentlich den Vortritt geben vor der Finanzfrage. Und wenn er sieht, dass man für Olympische Spiele Milliarden hätte können ausgeben, dann glaube ich, dass man für eine Expo mindestens auch eine Milliarde in die Hand nehmen kann.
Sie sagen es gerade, Milliarden ist also viel Geld, kommt wahrscheinlich dann noch mehr dazu, wenn dann vielleicht Kantone auch noch etwas zahlen oder Kantone schon investiert haben im Vorfeld. Bei der Expo 02 hat es schlussendlich finanzielle Probleme gegeben. Wie haben Sie die Ausstellung aus dem Jahr 2002 analysiert, um nicht die gleichen Fehler zu machen?
Ja, da haben wir intensiv analysiert in dem Prozess jetzt im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, was sind die Erfolgsfaktoren gewesen, was sind Misserfolgsfaktoren gewesen und Folgerungen daraus. Und eine ist ja sicher, dass man viel früher noch mal Klarheit da über die Finanzen, dass man es eigentlich wirtschaftlicher mal führen, dass man natürlich unbedingt auch Kultur und Kunst einbezieht, aber dass es eben nur für eine gesicherte Grundlage ist. Und wir haben auch gesehen, dass der Bund halt in der Expo 02 viel Sport eigentlich dann mal wirklich grün Licht gegeben hat. Darum, ziemlich früh soll der Bund klar sagen, wir wollen im 18. eigentlich einen Entscheid von der Bundesversammlung. Dann hätten wir noch 9 Jahre Zeit und dann kannst du auch etwas machen.
Jetzt, wenn man an die Expo 02 zurückdenkt, dann hat man so die Wolke im Kopf, man hat den Monolith im Kopf, vielleicht noch ein paar andere Sachen. Wird das im 2027 in der Ostschweiz endlich aussehen?
Im übertreiten Sinn. Also es braucht Symbol. Es braucht Symbol, wo die Expo eigentlich dann unvergesslich macht. Unsere Idee ist natürlich eben, dass man so Symbol sein lässt. Dass man die auf einem normalen Verfahren planet, dass es Umweltverträglichkeitsprüfungen und so weiter, Baubewilligungen gibt und dass man so Symbol können behalten. Was mir auch wichtig ist, ich möchte das da betonen, dass man eigentlich bei dieser Expo 27 mit einem unverkrampften Verhältnis zur Schweiz in die Ausstellung geht. Also wirklich, wir wollen feiern, dass die Schweiz gibt. Wir wollen, dass sich die Leute begegnen. Wir wollen auch mit unseren Nachbarn die Ausstellung machen. Wir wollen auch kritisch über die Schweiz nachdenken, retro schauen, Fürsche schauen. Aber wir wollen einfach ganz klar uns auch zur Schweiz bekennen. Und da wären ein Haufen Schweizer Fahnen sicher an dieser Expo 27 sein. Das ist ich sage das extra so ganz dezidiert. Das ist bei der Expo 02 so ein bisschen ein Unbehagen gewesen. Man hat bei der Expo 02 manchmal das Gefühl gehabt, man hätte ein bisschen ein verkrampftes Verhältnis zu der Schweiz. Ich glaube, im Jahr 2027, schon heutzutage, haben wir ein anderes Verhältnis zu dem Staat und ich glaube, das sollte auch zum Ausdruck kommen.
Sie betonen jetzt so die Schweiz, trotzdem planen Sie auch oder haben die Idee, um mit Deutschland, Österreich, Fürstentum Liechtenstein zusammenzuarbeiten. Wie soll denn das aussehen?
Ja, wir sind natürlich im Jahr 2027, wir haben eine riesige Mobilität. Ich denke, das ist selbstverständlich mit den Nachbarn. Einerseits denken wir, dass unsere Nachbarn einen ganzen Teil von dem Ausstellungsareal bestreiten könnten.
Aber in der Schweiz?
In der Schweiz, einerseits so. Und andererseits könnte es auch sein, und wir würden es auch begrüßen, wenn in dem Gesamtkonzept, wenn Standort festgelegt wird, wenn es vielleicht einen Standort im benachbarten Ostland hat, wenn es einen Standort in, weiß ich nicht, in Lindau oder in Bregenz oder irgendwo hätte.
Jetzt haben wir 2013, die Expo ist auf 2027 geplant, das geht also noch 14 Jahre. Bevölkerung so lange bei Stange halten, sage ich jetzt mal, eine Begeisterung so lange aufrechterhalten, das ist noch schwierig, oder sehen Sie das nicht so?
Das ist richtig. Und uns ist ganz wichtig, wir wollen jetzt überhaupt noch keine Begeisterung wecken. Wir wollen eigentlich bloß Zuversicht wecken. Aber Begeisterung, das dürfen wir nicht zu früh wecken. Das kommt dann im Vorfeld von der Expo, vielleicht 5 Jahre vorher, vielleicht 3 Jahre vorher. Wenn Sie heute schon Begeisterung haben, dann ist die in 2 Jahren vorbei. Das wollen wir gerne nicht.
Der Thurgauer Regierungsrat Jakob Stark. Er ist der politische Chef von Expo. Die Frage gestellt hat der Philipp Gemperli. Das ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Am 5 vor 6 geht es bei uns weiter mit dem Wetter für morgen und der Nachrichtenzusammenfassung mit den wichtigsten Meldungen vom Tag. Das ist das Regionaljournal Graubünden auf SRF 1. Es ist 5 vor 6 zu der Wetterprognose mit der Christine Jutz von SRF Meteo.
In der Nacht kann es besonders in den Südtälern noch nass werden. So richtig korrekt kommt es aber erst am Donnerstag am Nachmittag. Die Temperaturen sinken zur Nacht, zu Chur schon mal auf 9 Grad, zu Davos auf 3 Grad. Morgen Morgen haben wir dann mit 12 Grad den Höchstwert schon erreicht. Im Laufe des Tages wird es nämlich immer wie kälter. Am Morgen gibt es noch kurze Aufhellungen und am Vormittag ist es auch an vielen Orten noch trocken. Am Nachmittag, am Abend und auch in der Nacht auf den Freitag kommt es dann aber so richtig fest regnen und schneien. Die Schneefallgrenze sinkt immer tiefer und liegt am Abend dann bei rund 1000 bis 1500 Meter. Dort, wo es fest regnet, kann es sogar bis in den Talboden schneien. Zum Beispiel in Chur. Mit dieser Kaltfront wird es so richtig windig im Laufe des Tages. Am Freitag bleibt es wechselhaft mit Sonne, Wolken und immer wieder mal einem Platzregen. Oberhalb von 600 bis 1000 Meter kann es weiter schneien. Insgesamt gibt es bis am Freitag oberhalb von 1500 Meter rund 30 bis 60 cm Neuschnee. Das gibt sicher auch Probleme auf den Strassen. Am Freitag bleibt es kühl mit Temperaturen von rund 7 Grad zu Chur und gerade 0 Grad im Oberengadin.
Und dann nochmal ein Überblick über die Nachrichten von heute. Dass die Stadt Chur vorhat, um die zweisprachigen Schulen abschaffen zu sparen, kommt schlecht an. Vor allem bei den romanisch- und italienischsprachorganisationen. Sie wollen sich gegen die Abschaffung wehren. Bei der Churer Regierung versteht man den Unmut, sagt aber, es ginge nicht anders. Die konkursierte Hochgebirgsklinik Davos kriegt eine neue Leitung. Der Josef Rohrer wird neuer Stiftungsratspräsident. Bis jetzt ist er schon Verwaltungsratspräsident vom Inselspital zu Bern. Die Hochgebirgsklinik mit rund 250 Angestellten hat Konkurs angemeldet, jetzt aber noch nur 2 Monate Zeit kriegt, um eine allfällige Rettung aufzugleisen. 5 Jahre ist es her, seit die Bündner SVP mit einem grossen Knall auseinandergebrochen ist. Die beiden Parteien BDP und SVP haben sich seither gefangen. Vergessen ist der Streit aber noch lange nicht. Die Chefin von beiden Parteien haben bei uns im Regionaljournal zurückgeschaut und gesagt, wie es weitergehen soll. Sie finden die ganze Berichterstattung dazu und auch sonst alles Wichtige aus Graubünden bei uns im Internet auf srf.ch bei den News unter der Rubrik Graubünden. So viel Regionaljournal für heute. Mein Name ist Luca Laubi. Schönen Abend.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.